Herzlich willkommen zu dieser Predigt. Fortsetzung in meiner Predigtreihe zum Römerbrief. Dieser Brief hat drei Hauptteile. Im ersten Teil, Kapitel 1 bis 8, geht Paulus der Frage nach, wie kann ein Mensch vor Gott gerecht werden? Und wie kann er entsprechend leben? Antwort: durch den Glauben an Jesus Christus mittels des Heiligen Geistes. Dann geht er der Frage nach, was denn das für die Juden bedeutet in Kapitel 9 bis 11 und jetzt, ab Kapitel 12, geht es um die Behandlung vieler einzelner Themen, die uns zeigen, wie Christsein praktisch gelingen kann. Römer 12, 1 bis 2 ist dabei die große Ouvertüre, die diesen Themenkomplex einleitet. Paulus schreibt dort: weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch auf, liebe Brüder, mit eurem ganzen Leben für Gott euch einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Einen solchen Gottesdienst erwartet er von euch. Deshalb orientiert euch auch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Das ist die große Ouvertüre, die jetzt als Einleitung dafür gilt, wie funktioniert Leben als Christen. Ich möchte darüber in zwei Predigten nachdenken. Heute geht es darum, wie setze ich denn mein Leben für Gott ein, und in der nächsten Predigt, wie orientiert sich denn Leben, wenn es sich nicht an den Maßstäben der Welt orientiert, sondern an Gott. Mein Leben einsetzen. Wie leben wir Gott gewollt und richtig? Drei Aussagen dazu heute. Zuerst einmal mit Gottesbezug, nicht im Selbstbezug, in vernünftiger Hingabe und in abgesonderter, aber nicht fundamentalistischer Relevanz. Zuerst möchte ich mein Leben einsetzen. Für Gott und nicht im Selbstbezug. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Einen solchen Gottesdienst erwartet er von euch. Paulus fasst die ersten 8 Kapitel des Römerbriefes noch einmal zusammen, wenn er sagt: weil Gott barmherzig ist. Gottes Herz wird sichtbar in der Gnade, die er uns im Heilshandeln Christus zeigt und gewährt. Und weil das so ist, wendet sich nun das Subjekt. Jetzt geht es um den Menschen. Wie reagieren wir darauf? Die Bibel zeigt grundsätzlich zwei Möglichkeiten auf. Die eine ist, durchzudringen zu einem Leben, das vom Heiligen Geist her geprägt und im Sinne Gottes verläuft. Das wäre der sogenannte geistliche Lebensstil. Oder ein ichbezogenes Leben, das je nach Situation mal Gott ins Leben mit einbezieht oder mal außen vor bezieht. Das wäre das ichbezogene oder fleischliche Leben. Beide Formen können von uns Christen gelebt werden, aber mit unterschiedlichen Folgen. Es geht Paulus darum, richtig zu leben, so, dass wir den Segen Gottes erfahren, so, dass wir Menschen dienen. Dafür hat er zuerst einmal alle Voraussetzungen geschaffen. Er bietet uns die Erlösung in Christus an. Er ruft uns zum lebendigen Glauben und schenkt uns Vergebung, wenn wir zum lebendigen Glauben kommen, unserer Schuld. Und er gibt uns den Heiligen Geist, der in unserem Herzen wohnt und der uns hilft, im Sinne Gottes richtig zu entscheiden und richtig leben zu können. Und nun liegt es an uns, dazu ein Ja zu finden und in diesem Gottesbezug ehrlich und aufrichtig zu leben. Daraus wird dann ein Dienst für Gott, wie er richtig ist und wie er vielen persönlichen Segen erfährt. Wo es uns gelingt, diesen Ich-Bezug abzulegen, und das ist ein täglicher, immer wiederkehrende Entscheidung, wird Gott uns zu Menschen formen, die in dieser Liebe zu Jesus bleiben. Ja, vielleicht sogar in dieser ersten Liebe zu Jesus bleiben. Und die ein stabiles, geistliches Rückgrat bekommen. Der losgelöste Ich-Bezug orientiert sich dann nicht mehr am Menschen. Und schon gar nicht an dem, wie Menschen denken. Oft auch nicht an dem, wie Gott denkt. Aber wo ich mein Leben für Gott einsetze, mit ehrlichem Herzen, werden Jesus und ich ein starkes Team. wo es uns dann noch gelingt, uns von menschlichen Maßstäben zu lösen und menschliche Vorbilder abzulegen, werden wir ein befreites und von Gott gesegnetes Leben führen können. Bedenken wir, keiner von uns wird eine zweite Mutter Teresa sein oder inspirativ sein wie Dr. Martin Luther King. Keiner von uns wird so ein Theologe sein, wie es Martin Luther war oder Nick Gamble. Auch kein zweiter Reto Pelli und kein zweiter David Alaba. Jeder von uns ist eine einmalige Spezialanfertigung Gottes mit individuellem und persönlichen Lebensauftrag. Und den wollen wir erkennen und unter Jesu guter Leitung ausfüllen. Lösen wir uns davon, Christsein nach Maßstäben zu leben, die andere vorgeben. Wer das tut, wird ein entsprechendes Ich-Denken entwickeln, bei dem Gott immer mehr weiter außen vor bleibt. Und dieser ausgewogene Gottesbezug bekommt seine Nahrung aus der täglichen Gemeinschaft mit dem Vater, aus den Gesprächen mit Jesus und der Beachtung der Impulse, die Gottes Geist uns im Denken, Fühlen, Reden und Handeln setzt. Wie angenehm sind doch die Christen, die in diesem Gottesbezug leben. Sie sind so anders, so voller Leidenschaft für Gott, voller Hingabe an Christus und dann auch voller Liebe für den göttlichen Auftrag, der sich dann auch im Liebesdienst am Nächsten zeigt. Wie anders sind doch diese Christen, die sich mit großem Interesse und voller Liebe für den Nächsten einsetzen. Wer sein Leben als Dienst für Gott versteht, wird sich selbst nicht mehr in den Mittelpunkt stellen wollen. Dieser Dienst zielt darauf ab, Gott zu ehren und meinem Nächsten zu dienen. Wer Gott dient, ist immer auch ein Menschenfreund. Statt sich um sich selbst zu drehen, wendet er sich mit Leidenschaft und liebevoll dem anderen zu. Ein zweiter Aspekt: mein Leben für Gott einsetzen in vernünftiger Hingabe an ihn. Paulus schreibt weiter: euer Einsatz soll ein lebendiges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er vernünftig, hier steht das griechische Wort logikän, sein soll. Im ersten Aspekt ging es um meine Entscheidung, in einem Gottesbezug leben zu wollen. Hier nun geht es um meine innere Haltung. Will ich in einer an Jesus Christus hingegebenen Beziehung leben? Hier geht es um diesen Begriff Hingabe. Luther übersetzt diese Bibelstelle nämlich so: gebt eure Leiber hin als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. In unserer Gesellschaft kennt man den Begriff Hingabe kaum noch. Der Individualismus wird zum Maß aller Dinge gekürt. Meine Freiheit, meine Entscheidung, mein Leben. Und um dieses Leben nicht zu verpassen, heißt es, alles, was möglich ist, mitzunehmen. Ständig unter Strom zu sein. Ständig medial unterwegs. Immer erreichbar. Oft mit ständiger Berieselung über Ohrstöpsel oder Kopfhörer. Das ist meiner Meinung nach die moderne Form der Versklavung des Menschen. Wir werden gefangen genommen von lauter unwichtigen und belanglosen Dingen. Und viele machen sich davon abhängig. Wir werden davon abgehalten, das zu tun, worauf es ankommt und was relevant ist und was vor allem einen Ewigkeitswert hat. Hingabe heißt in seiner Konsequenz nämlich soli deo gloria, allein Gott die Ehre. Bei ihm, meinem Schöpfer, kommt mein Leben zur Ruhe und bekommt seine Kraft und seine Ausrichtung, die uns und mir ganz persönlich zum individuellen Segen wird. Jemand hat versucht, Hingabe an Christus mit diesem Beispiel zu erklären. Kehrst du der Sonne den Rücken, so hast du stets den Schatten vor dir. Und jede Bemühung, darüber hinauszutreten, ist erfolglos. Keiner kann über seinen Schatten springen. Wendest du dich aber der Sonne zu, so tritt der Schatten von selbst zurück. Von Jesus abgekehrt gehen uns überall Schatten voraus. Ihm zugewandt, aber wird es hell in unserem Herzen. Hingabe ist ein schwieriges, oft auch missverstandenes Wort. Es bedeutet nicht, meine Persönlichkeit an der ach so frommen Garderobe abzugeben, um in einem emotionalen Hochgefühl, alles ist easy, zu leben. Nein, Leben fordert uns täglich heraus. Und wenn es in unserer gottlosen und säkulären Welt gelingen soll, dann in vernünftiger Hingabe. Der Dienst an Gott bedarf nämlich auch der Vernunft. Hingabe erfordert es, dass ich meinen Verstand einsetze, denn dafür hat Gott ihn uns ja gegeben. Paulus redet hier von einer vernünftigen Hingabe. Und ein vernünftiges Leben passt sich den gegebenen Realitäten des Lebens an. Er verwendet hier dieses Wort Logikä, das was eigentlich auch mit logisch übersetzt werden kann. Hingabe orientiert sich dabei am Verstand, an der Vernunft und an der Logik. In Hingabe zu leben mit einem ausgewogenen Gottesbezug bedeutet, ich übernehme Verantwortung für mich und für mein Leben. Ich achte auf mich selbst, versuche gesund und ausgewogen zu leben. Ich schütze meine Seele vor schädlichen Einflüssen, höre auf den Rat erfahrener Christen, lege womöglich den vorhandenen Narzissmus ab. Also, ich bin nicht mehr in mich selbst verliebt, sondern in Christus. Leben heißt nicht ich-bezogene, selbstverliebte Verwirklichung. Leben bekommt seine Erfüllung aus der Gemeinschaft mit Gott. Und ich lerne es, mich nicht mehr selbst zum Mittelpunkt zu machen. In der Bibel gibt es einige Beispiele, wie ich-bezogene Menschen die Hingabe an Gott buchstäblich lernen mussten. Mose zum Beispiel benötigte 40 Jahre in der Wüste. Gott hat aus einem heißspornigen Totschläger und reichen Pharaonsohn den demütigsten Menschen geformt, der je über diese Erde geht, von unserem Herrn einmal abgesehen. Oder denken wir an den Pharisäer und Mörder Saulus. Er benötigte in Gottes Erziehungsschule 16 Jahre, manche meinen auch 13 Jahre, die aus ihm einen Paulus formten, von Gott gesandten Heidenapostel. Und auch Petrus musste viele Lektionen lernen in Gottes Lebensschule, bevor er charakterlich in der Lage war, der erste Gemeindegründer zu werden. Allen ist gemeinsam, dass dort, wo geistliches Leben und Vernunft und Logik hergeprägt wird, er stark und stabil wird. Und darum geht es. Mit allem, was ich bin und habe, mich Christus anzuvertrauen, mich ihm ganz zu verschenken, aber in der mir gegebenen Vernunft. Niemals dürfen wir uns in der Hingabe an Christus selbst verlieren oder gar selbst aufgeben. Niemals dürfen wir uns dabei vor den Karren anderer Menschen spannen lassen, um ihre willfährigen Instrumente zu werden. Und ein dritter Aspekt, der das jetzt ergänzt, mein Leben für Gott einsetzen auch in opferbereiter Hingabe, frei vom Fundamentalismus und Fanatismus. Euer Einsatz, sagt Paulus, soll ein heiliges Opfer sein. Opferbereitschaft ist heute ebenfalls ein Wort, das nur noch selten verwendet wird. Denn der Begriff Opfer ist durchweg negativ belastet. Täglich kommen Nachrichten über Opfer, die missbraucht wurden, denen man Gewalt angetan hat, die bestohlen wurden oder die einfach nur am Ende der Nahrungskette stehen. Paulus verwendet hier ein Bild. Christen sollen ihre Körper als Schlachtopfer zur Verfügung stellen. Das ist der Inhalt. Nun muss man das Alte Testament kennen, um zu verstehen, was hier gemeint ist. Denn bevor Jesus Christus Mensch wurde, gab es ein Opfersystem. Besondere, auserwählte, gute Tiere oder besonders gut zubereitete Speisen wurden eingesetzt, um Mensch und Gott zu verbinden oder die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch zu pflegen. Das Beste sollten wir Gott weihen und ihm anvertrauen. Das ist der Leitgedanke, der dahinter steht. Und wo wir das tun, bewahrt es uns vor schädlichem Götzendienst. Opferbereitschaft heißt, bereit zu sein, für Gott und für Menschen das Bestmögliche zu geben. Dann, wenn Gott oder wenn Menschen uns darum bitten. Auch hier ist eine richtige, gesunde Haltung nötig, die von Vernunft und Logik geprägt ist. denn nicht jedes geforderte Opfer ist nötig und richtig. Manches Mal ist ein Nein dann sogar das größere, aber dann auch das richtigere Opfer. Manche meinen, sich so sehr für Gott aufzuopfern, dass sie sich selbst dabei verlieren, bis dahin, dass sie zum Spielball fanatischer Fundamentalisten werden. Aber Opferbereitschaft darf niemals heißen, ich gebe mich auf, um für Jesus oder für Gottes gute Ordnungen zu kämpfen. Denn der christliche Glaube ist antifundamentalistisch und antifanatistisch. Er führt uns nicht in eine christliche Opferrolle oder gewaltbereite Sonderrolle, abgehoben und elitär stehend über andere. Er führt uns mitten hinein in den Alltag, mitten hinein in unser Lebensumfeld, mitten hinein in unsere tägliche Arbeit und mitten hinein vor allem in den liebevollen Dienst. Das ist der christliche Glaube. Wenn wir von leidenschaftlicher religiöser Opferbereitschaft hören, dann wird vielen unwohl zumute. Dann denken wir doch eher an fundamentalistische Spinner oder fanatische Charismatiker. Wie viel Unheil ist von religiösen Fundamentalisten ausgegangen? Nicht nur in anderen Religionen, auch von uns Christen. Aktuell haben wir es in Amerika gesehen, wozu fanatische, von Trumpismus her geprägte fundamentalistische Christen fähig sind. Sie schrecken nicht einmal vor Terror und Mord zurück, um ihre Ziele zu erreichen. Nein zum Fundamentalismus und zum Fanatismus. Aber ja zu einer vernünftigen und gottgewollten Opferbereitschaft. Die wohl krasseste Geschichte zum Thema Opferbereitschaft finden wir übrigens im Alten Testament, im 1. Mose 22. Gott hatte dort Abraham Nachkommenschaft verheißen. Aber erst nach weit über 20 Jahren wurde der verheißene Sohn Isaak geboren. Und als Isaak noch ein Kind war, sprach Gott zu Abraham diese Worte. 1. Mose 22, Vers 2. Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm in das Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Niemals war es Gottes Absicht, dieses Kind zu töten. Und es ging ihm auch nicht darum, dieses Kind lebendig zu verbrennen. Gott wollte aus Abrahams Nachkommenschaft ein eigenes Volk heranbilden, das Volk der Juden. Und Abraham sollte als Stammvater seinen Nachkommen den Glauben vermitteln und sagen, wie gottgewolltes Leben aussieht. Und darum diese Prüfung. Abraham, bin ich die Nummer eins in deinem Leben? Bist du bereit, in Hingabe und in Opferbereitschaft mir gegenüber zu leben? Wenn ja, dann beweise es. Und Abraham zieht tatsächlich los. Aber bevor er seinen Sohn wirklich opfert, gebietet Gott Einheit. Ein Tier, das sich im Gebüsch verfangen hat, wird dafür dann geopfert. Zugegeben, diese Geschichte ist krass. Und sie wirft viele Fragen auf. Aber vielleicht hilft sie uns ja, das Wesen von Opferbereitschaft zu erfassen. Liebe Gemeinde, das war unser Predigtext heute. Römer 12, 1 und aus Vers 1. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch auf, schreibt Paulus, liebe Brüder, ich ergänze, liebe Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Einen solchen Gottesdienst erwartet er von euch. Ja, ich habe Gottes Barmherzigkeit verstanden. Und ja, ich lebe in seiner Liebe. Ja, ich will Jesus Christus nachfolgen. Und ich möchte aus Liebe zum Herrn in vernünftiger, geistlicher, aber auch logisch begründbarer Hingabe an Jesus leben. Und wenn es nötig ist, bin ich auch bereit, dafür Opfer zu bringen. Diese Lebenshaltung wird Gott segnen und zum Segen setzen. Amen.